Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur Vorschau, zur exklusiven Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland vom Samstag, dem 13. Dezember 2025, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und erst recht gut gelaunt, wenn wir diese prächtige, jetzt nicht afghanische, aber schweizerische Bergkulisse vor uns haben. Ich habe mir gedacht, dass so ein inspirierender Hintergrund vielleicht auch etwas willkommene Ablenkung bietet da von dem fürchterlichen Getöse und Gerumpel der Weltpolitik. Aber auch da gilt der Satz, gilt die ewige Erkenntnis, es kann nicht immer abwärts gehen. Es geht irgendwann auch wieder aufwärts. Und so wie nach dem Regenwetter die Sonne scheint, so ist es eben auch in allen menschlichen Dingen. Es gibt die sieben mageren Jahre, es gibt die sieben fetten Jahre. Nach dem Regen scheint die Sonne, das ist der zyklische Ablauf. Aber wir Menschen sollten natürlich eher darauf hinwirken, dass die Sonne früher scheint, zumindest dort, wo wir es beeinflussen können. Es gibt ja Bereiche, gerade wenn wir ans Wetter und ans Klima denken, da ist es vielleicht etwas schwieriger, die Dinge in die gewünschte Richtung zu lenken. Aber in der Politik, wo man dann eben umso verbissener in die falsche Ecke hineinrennt, da wäre es ja im Grunde eigentlich einfach. Also nicht verzagen, nicht verzweifeln, im Notfall immer hier einschalten bei Weltwoche Daily. Bevor wir die Aktualitäten anschauen, beziehungsweise die neue Ausgabe, so muss ich es formulieren, bevor wir uns die neue Ausgabe der Weltwoche anschauen, ein paar Aktualitäten. Ich habe gelesen in der Zeitung, dass die EU-Politiker quasi ihre neueste Intervention, um den Friedensprozess aus dem Gleis zu werfen zwischen Amerika und Russland, da sei nun beschlossen worden, die EU zu erweitern, um die Ukraine, also die Ukraine in die EU aufzunehmen. Und wenn das stimmt, also wenn sich das durchsetzen sollte, das wäre ja das Verrückteste, was man überhaupt nur machen könnte, dass man mit der Ukraine nicht nur eine Kriegspartei, den Krieg, ein hochumstrittenes Gelände sozusagen, eine Kampfzone in die EU integriert, in dieses angebliche und auch nach Selbsteinschätzung immer noch bestehende Friedensprojekt. Es wäre natürlich auch wirtschaftlicher Selbstmord und vor allem ist es ein Schlag ins Gesicht all jener Staaten, die gerne EU-Mitglied werden würden, das soll es noch geben, die aber draußen gehalten werden, weil sie angeblich nicht den hohen rechtsstaatlichen Maßstäben der Europäischen Union entsprechen. Zum Beispiel Georgien ist so ein Land, Serbien. Aber wenn man jetzt die Ukraine aufnimmt, die ja gerade dabei ist, also ihre politische Elite, in einem namenlosen Sumpf von Korruption abzusaufen regelrecht, ja, dann ist doch das ein Nicht-Ernst-Nehmen der eigenen Werte, der eigenen Absichten, dessen, was man eigentlich zu sein vorgibt. Also das ist ja ein neuerliches Beispiel dafür, dass die Rhetorik der EU, die man da immer wieder in den wunderbar girlandenhaften Sonntagsreden zelebriert, dass diese Rhetorik nur beschränkt irgendetwas im Entferntesten zu tun hat mit dem, was die EU eigentlich ist. Und es zeigt natürlich auch jetzt diese jüngste Ukraine-Intervention. Ich glaube gar nicht, dass es stimmt, aber ich gehe mal davon aus, dass dahinter etwas steckt. Das illustriert natürlich auch die absolute Unwilligkeit und Unfähigkeit der EU-Politiker, der Regierungen, die heute noch am Ruder sind, zumindest einiger, zuzugestehen, sich ja, zuzugeben und auch sich einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat, dass man sich geirrt hat mit dieser ganzen Ukraine-Politik, dass man da auf dem falschen Gleis ist. Und dass man auf dem falschen Gleis war von Anfang an, dass man sich geweigert hat, die tieferen Ursachen dieses Krieges zu verstehen und dadurch eben auch sich der Möglichkeit begeben hat, diesen Krieg dann auf dem Verhandlungsweg zu ändern. Es brauchte den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, dessen brachiale Ehrlichkeit mir übrigens lieber ist als die salonfähige Verlogenheit, die wir da in einigen EU-Zirkeln sehen. Es brauchte diesen amerikanischen Politiker, verhaltensauffällig, ja, mit Zügen auch eines Schlangenölverkäufers, da ist mir auch nicht alles sympathisch. Seine Zollpolitik finde ich jenseits und ist auch für die Schweiz eine große Belastung und für viele andere Länder. Aber in diesem Punkt der Diplomatie, der Gesprächsbereitschaft, auch mit Russland, Frieden zu schließen, da ist er all diesen Eurokraten voraus, die mit ihrer Politik das Gegenteil von dem machen, was im Grunde die europäische Mentalität sein sollte. Wir sind doch ein Sammelsurium, wir sind ein Kontinent, ein Teilkontinent mit einer unglaublichen Vielfalt von Kulturen und Einflüssen. Und diese Stärke sollten wir doch ausspielen in der heutigen Welt, gerade in der heutigen Welt. Aber wir machen das Gegenteil. Man wird da sozusagen auf Geheiß Brüssels, soll hier ein monolithischer Block zusammengeprügelt werden, ein Block von gerne Großpolitikern, die es irgendwie nicht verwinden konnten, dass die Zeiten der alten absolutistischen Monarchien vorbei ist, dass die Zeit der alten kolonialistischen Prachtentfaltung vorbei ist und die immer noch so tun, als könnten sie die Geschicke der Welt bestimmen. Das können sie nicht, aber sie können natürlich Unheil anrichten. Sie können Sand ins Getriebe schütten. Und das machen sie eben auch, meiner Auffassung nach, mit Blick auf den Friedensprozess in der Ukraine. Und dieser Krieg, das muss man sich auch immer wieder ganz klar vor Augen führen, dieser Krieg ist verheerend für die Ukraine. Dieses Land wird nun wirklich auch von der eigenen Elite, man muss das sagen, von Präsident Zelensky und seinen Getreuen, ich hätte fast gesagt von seinen Spießgesellen, durch den Fleischwolf gedreht. Die Russen sind der Angreifer, natürlich in militärischer Hinsicht, aber die Russen sind eben auch der Angegriffene, weil die Amerikaner, und das ist die Urwurzel, über die man überhaupt nicht redet, the big snorting elephant in the middle of the room, diesen Krieg haben die Amerikaner heraufbeschworen, mit verheerenden Konsequenzen, ich habe es gesagt, für die Ukraine, Russland. Das ist auch nicht gut für Russland, obwohl Präsident Putin vermutlich einige seiner Ziele jetzt erreichen konnte und übrigens auch der Welt demonstrierte, bis hierher und nicht weiter. Wir schlucken auch nicht alles. Unsere geopolitischen Interessen müssen berücksichtigt werden, genauso wie die der Amerikaner und anderer Länder. Wir sind nicht auf einem globalen Angriffstrip, aber auch für Russland hat das natürlich ganz massive Probleme, dieser Krieg, selbstverständlich. Aber vor allem zerstörerisch, vor allem apokalyptisch und in seinen Auswirkungen grauenhaft ist der Krieg natürlich für Europa. Europa ist einer der ganz großen Verlierer. Und anstatt jetzt endlich einmal die Stopptaste zu drücken und zu sagen, hey, fertig, wir können uns das gar nicht leisten, macht man noch weiter und will jetzt noch nachdoppeln, indem man die korrupte, kriegerische Ukraine in die EU hineinnimmt. Und wenn ich sage kriegerische Ukraine, dann, auch wenn Sie das oder einige von Ihnen das nicht hören wollen, das muss man auch ansprechen, die Regierung der Ukraine hat viel zu wenig getan, und das reden wir nicht nur von Zelensky, sondern wir reden auch von seinen Vorgängerregierungen, die haben viel zu wenig getan, um ein sachliches Verhältnis mit dem Nachbarn Russland möglich zu machen. Da hat man sich wirklich in einen Hypernationalismus hineingesteigert, in ein absolutistisches Selbstverständnis, hat die eigenen Ansprüche dermaßen verabsolutiert, dass daraus ein Problem entstanden ist für Russland. Und die Ukrainer sind da natürlich auch angestachelt und aufmunitioniert worden, natürlich von den NATO-Staaten, insbesondere von den Amerikanern, die immer wieder versucht haben, diese Ukraine in ihren militärischen Einflussbereich hineinzubringen, um natürlich auch Russland zu schwächen, um Russland entsprechend etwas da an China ranzudrücken. Aber jetzt hat man dort gemerkt, in Washington, dass diese Politik eben auch nicht gut ist, weil sie zu einer zu engen Interessenverschlingung von Russland und China führt. Also die Ukraine ist da auch benutzt worden als Dampfhammer, als Vorschlaghammer, als geopolitisches Destabilisierungswerkzeug gegen Moskau. Aber die Ukraine hat sich eben auch missbrauchen lassen. Und als Regierung trägst du eine große Verantwortung. Und das ist ja das Schöne als Journalist. Ich bin jetzt in den letzten Jahren ziemlich wieder herumgekommen und habe mich da auch mit Politikern außerhalb Europas unterhalten können. Und da wären Sie also erstaunt, darüber lesen Sie nichts, auch in deutschen Zeitungen. Sie wären erstaunt, wie entsetzt, fassungslos und negativ man auch kommentiert die Politik der ukrainischen Regierungen. Da heißt es dann, das ist völlig unverständlich, was da Selenskyj und seine Vorgänger gemacht haben. Du kannst doch nicht sehenden Auges gegen ein Land wie Russland mit 6.500 Atomsprengköpfen so eine Stellvertreterpolitik der Vereinigten Staaten machen. Das ist ja klar und war den USA auch von Anfang an klar, dass das nicht gut gehen konnte. Und da haben natürlich die ukrainischen Regierungen auch versagt. Warum haben sie versagt? Vermutlich auch deshalb, weil es eben in ihrem Interesse war, weil sie abkassiert haben, weil das natürlich auch das Versprechen, das materielle Versprechen der westlichen Welt war, das natürlich eine Verführungskraft hat. Aber am Ende des Tages, und das sehen wir eben jetzt, regieren eben doch die Interessen und nicht zuletzt die Sicherheitsinteressen. Und jetzt heißt es in der EU, man versucht sich das ja schön zu reden und sagt, ja, Russland ist da auf einem Angriffstrip, die wollen die NATO dann später noch attackieren. Das sagen übrigens auch die ukrainischen Politiker. Ich hatte die Gelegenheit, kürzlich mit einem hochrangigen ukrainischen Politiker zu sprechen. Der hat gesagt, also wenn die Ukraine jetzt fällt, seid ihr die Nächsten. Also wenn die Ukraine jetzt nicht standhält, dann ist Deutschland, dann werden dann die Leichensäcke deutscher Soldaten abtransportiert. Entschuldigung, ich erlaube mir hier eine andere Meinung zu haben. Mir leuchtet das nicht ein. Ich will da nicht diesem hochdekorierten ukrainischen Politiker allzu sehr an den Karren fahren. Und ich kann auch verstehen, warum aus seiner Interessenlage er so etwas sagt, weil er möchte natürlich, weil er sich da schon so investiert hat in diesen Krieg, möchte er natürlich mehr Waffen und mehr Geld für den Widerstand. Er muss das sagen. Aber ob er wirklich daran glaubt, vielleicht glaubt er daran, der Mensch kann sich ja alles Mögliche einreden. Aber wir, die wir etwas draußen sind, sollten noch hier auch den Respekt gegenüber der Ukraine haben und sagen, Freunde, ihr verrennt euch, ihr verheizt euch. Diese Verantwortung gehört eben auch zu einer guten Beziehung, dass man einem Partner ehrlich die Meinung sagt, wenn er dabei ist, sich selber in Flammen zu setzen. Und hier muss man der Ukraine sagen, Entschuldigung, der ganze Ukraine-Krieg zeigt doch, dass das Mumpitz ist, so etwas zu behaupten. Sagen ja die Ukraine selber auch. Die gleichen Politiker weisen dann stolz auf die Tatsache hin, dass sich die geopolitische Landkarte, also die Kriegslandkarte, der Frontverlauf seit 2022 in der Ukraine ja gar nicht so dramatisch verändert hat. Mit anderen Worten, diese angeblich bald die NATO überrollende russische Angriffsmaschinerie kommt da ja bestenfalls im Zeitlupentempo voran. Ist gar nicht in der Lage, so ein Manöver abzuziehen, was man jetzt laufend den Russen unterstellt, um eben dem Westen noch mehr Waffen und Geld abzuluxen. Also das scherbelt gewaltig, aber weder die Medien und noch die europäischen Politiker sind hier willens und bereit, den Tatsachen ins Auge zu schauen, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen. Und in diesem ganzen Ukraine-Krieg und jetzt auch wieder mit diesem EU-Vorstoß, die Ukraine aufnehmen zu wollen, wiederholt sich ein Muster, eine verheerende Matrix, die wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben. Klimapolitik ohne Rücksicht auf Verluste, keine Kosten-Nutzen-Rechnungen, ein reiner, sich in der blütenreinen Gesinnung erfüllen wollender Moralismus, ein Gesinnungsabsolutismus hat sich da breit gemacht. So extrem, dass man die wirtschaftliche Nabelschnur Europas gefährdet hat, die Automobilindustrie, ohne Kosten-Nutzen-Rechnungen. Jetzt allmählich merkt man es, die EU kippt das Verbrenner aus. Ich meine, das ist ja im Grunde auch das Eingeständnis, dass diese ganze Klimapanik ein absoluter Schwindel war in dieser Vehemenz. Ich bin nicht gegen saubere Luft, ich bin nicht gegen vernünftige Umweltpolitik oder ich habe etwas gegen Umweltschutz. Nein, aber doch nicht um den Preis der wirtschaftlichen Selbstverstümmelung. Und dann nehmen Sie die Migrationsthematik, da ging es gleich weiter. Wir schaffen das, alles aufnehmen, fremde Kulturen, die eben fremde Kulturen sind, die man auch nicht ernst nimmt. Man holt sie zu uns im Glauben, ja, die werden sich dann sowieso anpassen. Wir schaffen das alles. Wieder dieser Übermut, keine Kosten-Nutzen-Rechnungen. Jeder, der gesagt hat, wir müssen da mal schauen, können wir das überhaupt? Ist das vernünftig? Ist das sinnvoll? Der wurde gleich als Rassist fertig gemacht. Und dann bei Corona ging es weiter. Auch da waren Sie ja der seelenlose Meuchelmörder Ihrer Großmutter, wenn Sie die hochwohllöbliche Weisheit dieser Lockdown-Politik in Frage gestellt haben. Auch da die komplette Weigerung, Kosten-Nutzen-Rechnungen zu machen. Das ist das Merkmal der Politik in der Europäischen Union, leider auch fädenziehend in die Schweiz. Das ist das Merkmal der Politik der Europäischen Union der letzten Jahre und Jahrzehnte. Überfluss geboren, wohlstandsverwahrlost, dekadent. Man glaubte sich, über die Wirklichkeit erheben zu können, keine Kosten-Nutzen-Rechnungen mehr machen zu müssen. Wenn Sie in der Wirtschaft, wenn Sie im Gewerbe, wenn all diese deutschen Firmen, die jetzt unter Druck sind, wenn die so geschäften würden, dann gäbe es sie gar nicht mehr. Als Unternehmer sind Sie gezwungen, immer wieder Ausgaben und Einnahmen in Übereinstimmung zu bringen. In der Politik ist es leider möglich, vor allem in einer Politik, die sich vom Wähler abkoppelt, die den Wähler immer mehr drangsaliert und auch diskriminiert, dass so eine Politik eben zu lange über ihre Verhältnisse leben kann. Und genau das ist passiert in jeder Hinsicht. Und man macht es jetzt weiter mit dem Ukraine-Krieg, mit einem Krieg, den man sich gerade in Europa überhaupt nicht leisten kann. Und wir müssen jetzt nicht den Gutmenschen raushängen und sagen, ja, die armen Ukrainer, natürlich sind die arm. Aber wenn man ehrlich ist, ist das eigene Hemd einem immer noch näher. Und wir müssten uns nicht aus einer überspannten, fernen Liebe zu einem Land, das uns bis vor kurzem sowieso noch ziemlich fremd vorgekommen ist, jetzt quasi unsere Politik ausrichten. Wir müssten uns fragen nach unseren eigenen Interessen. Ist das eigentlich sinnvoll, was da passiert? Kriegsverlängerung, auf Teufel komm raus, Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union. Ich meine, das müssen sich auch die Deutschen fragen, weil sie müssen das vor allem bezahlen. Und die EU mit ihrer ganzen Gesinnungsverblödung der letzten Jahre hat alles gemacht, um diesen Krieg zu verlängern, aber nichts, um diesen Krieg zu beenden. Und das ist die ganz große Schande im Grunde. Das ist ein grässlicher Makel eigentlich, ein unglaubliches Versäumnis. Ja, man hat einfach hier nicht zur Wirklichkeit zurückgefunden. Und man darf über das nicht sprechen, ohne die Rolle der Medien nicht auch noch zu erwähnen. Und es müssten ja die Medien, diese angebliche unabhängige vierte Gewalt, die müssten doch jetzt allmählich anfangen, diesen Politikern, die auf der ganzen Linie gescheitert sind, einmal mehr den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey Freunde, vielleicht sollten wir uns nicht gegen den Friedensprozess stellen, sondern hinter den amerikanischen Präsidenten Trump. Dann können wir vielleicht auch mehr bewegen, als wenn wir jetzt so aus einer, ja, arroganten Trotzhaltung heraus hier versuchen, eine Stange in die Speichen zu schieben. Aber davon sehe ich überhaupt nichts, auch bei den Medien nicht die geringste Bereitschaft, sich einzugestehen, dass man falsch gelegen ist. Ich lese da in der deutschen Wochenzeitung Die Zeit: Kein Opfer werden. Die neue US-Sicherheitsstrategie nimmt Europa ins Visier. Es ist an der Zeit, sich zu wehren. Also jetzt müssen wir auch noch gegen die Amerikaner uns wehren, gegen die Russen kämpfen. Zweifrontenkrieg gegen die USA und gegen Russland. Hatte man das nicht schon einmal in Deutschland? War, glaube ich, nicht die erfolgreichste Zeit der deutschen Außenpolitik. Also auch da, diese moralische Rechthaberei, auch diese Überempfindlichkeit. Ist doch lächerlich zu behaupten, dass die neue Sicherheitsdoktrin der Amerikaner Europa ins Visier nimmt. Dafür ist Europa gar nicht wichtig genug. Europa hat sich ja längst aus dem Spiel genommen hier als geopolitischer Faktor. Nein, die Amerikaner sagen einfach, ihr seid auf einem Irrweg. Ihr seid dabei, zivilisatorischer Selbstmord zu begehen. Ihr macht mit der Migration eure ganze Rechtsstaatlichkeit kaputt. Die gefährdet die Sicherheit und auch den kulturellen Zusammenhalt, weil ihr eben die fremden Kulturen nicht ernst nehmt und diese Kulturen einfach importiert, ohne Rücksicht auf die Folgen, auf die Konsequenzen. Ihr seid dabei, mit einer Klimapolitik eure Wirtschaft zu ruinieren und ihr seid auch geopolitisch auf dem falschen Gleis. Ich meine, die Amerikaner sind einfach ehrlich, sie sprechen das aus, was immer mehr Europäer empfinden und entsprechend wählen sie auch, wenn man sie lässt und sie dann nicht durch den Verfassungsschutz überwachen und diskriminieren lässt. Das ist ja eine Ehrlichkeit. Und wenn du das nicht mehr erträgst, wenn du als Zeitung quasi in nibelungentreuer Verbundenheit, Verfilzung mit der Politik, hier gleich auch reflexhaft auf die Barrikaden steigst, ja, dann haben eben auch die Medien hier ihren Auftrag, ihre Verantwortung vernachlässigt bzw. überhaupt nicht wahrgenommen, haben die Medien versagt. Eben darin, das zu hinterfragen und zu kritisieren, was ihre Regierungen, nicht die Russen, nicht die Chinesen, das können wir hier sowieso nicht beeinflussen, was die machen. Also da ist eine folgenschwere, fatale Komplizenschaft zu beobachten zwischen Politik und Medien und eben nicht das, wie es sein sollte, unabhängig Gegensteuer zu geben. Das ist ja, und wir sind vermutlich auch noch viel zu unkritisch bei der Weltwoche, aber das ist unser Credo, Gegensteuer geben. Und vor allem bei unserem Mainstream, was bringt das, wenn ich jetzt auf Xi Jinping einprügle oder auf Putin, der liest ja die Weltwoche sowieso nicht und Xi Jinping auch nicht und die Russen auch nicht. Wir müssen uns damit beschäftigen, was unsere Leute machen, ob das vernünftig ist. Und man ist ja gerne als Journalist überkritisch, wenn der andere irgendwie 3000 Kilometer weit entfernt ist, kann er sich auch nicht so gut wehren, aber gegenüber den eigenen, da ist man dann unglaublich konform, beziehungsweise man prügelt dann auf die ein, auf die es salonfähig mittlerweile man sich geeinigt hat, dass man auf die einprügeln soll. Und das ist ja in Deutschland auch der Fall, dass man eigentlich immer diese, sozusagen die oppositionellen Stimmen heute, die werden dann auch von den Medien aufs fürchterlichste heruntergeprügelt. Diese ganze Verwirrung, die wir da sehen, dieser moralistische Übermut, übrigens ein Erbe des Absolutismus, dass diese alten Monarchien, die haben eine Art institutionalisierte Arroganz. Und diese Arroganz sehen wir zum Teil auch heute noch in den demokratischen Regierungen, die ein etwas royalistisches, fast aristokratisches, oligarchisches Verhalten ihrer Arroganz, ihrer Majestät an den Tag legen. Ich meine, in Deutschland haben sie heute Gesetze, die doch aus der Zeit kommen, als es Majestätsbeleidigung gab. Also einige dieser Politiker bilden sich offenbar in Deutschland ein, Majestäten zu sein. Also da wird es dann höchste Zeit, dass man die wieder auf den Boden der Demokratie zurückholt, meine Damen und Herren, mit aller Freundlichkeit, aber auch mit aller Bestimmtheit. Und dieser ganze Unsinn, der schwappt ja auch in die Schweiz rüber und das sehen wir zum Beispiel bei unserem Bundesrat, der jetzt eine Sicherheitsdoktrin verabschiedet hat, die auch Russland zum großen Gegner, zur Bedrohung erklärt. Völliger Mumpitz. Ich meine, Russland ist doch keine Bedrohung für die Schweiz. Wo denn? Wir verdanken den Russen die Neutralität 1815 am Wiener Kongress. Wir haben die Russen sanktioniert. Die Russen haben die Schweiz gar nicht sanktioniert. Also auch hier, das ist mein Anliegen auch an die Freunde im Ausland. Ich meine, das, was dort erzählt wird, wird eben leider auch in der Schweiz immer wieder geglaubt. Der Kontinent der Heulsusen. Europa mangelt es an Selbstbewusstsein gegenüber dem Kulturkämpfer Trump. Das ist die Schlagzeile der Neuen Zürcher Zeitung. Ja, jetzt versucht natürlich auch die NZZ, sich hier etwas neu zu positionieren. Dabei waren es genau Zeitungen wie diese Neue Zürcher Zeitung, die in den letzten 3,5 Jahren alles gemacht haben, um diesen Kontinent der Heulsusen in seiner Heulsusigkeit zu bestätigen. Die NZZ hat natürlich ganz massiv die falsche Außenpolitik gepredigt, die heute in der EU gemacht wird. Diese ganze Politik, diese Anti-Trump-Politik, diese Anti-Friedenspolitik. Und noch einmal, ich bin nicht mit allem einverstanden, was der amerikanische Präsident macht, aber lieber Diplomatie und brachiale Ehrlichkeit als Kriegstreiberei und salonfähige Verlogenheit. Und jetzt immerhin, lieber spät als nie, merken es da einige. In Deutschland allerdings sind die Zeitungen immer noch voll auf diesem Trip. Es gibt übrigens weitere Friedensgipfel. Witkow trifft Zelensky in Berlin und hoffen wir, dass das nun besser herauskommt. Zur aktuellen Weltwoche. Meine Titelgeschichte Teil 2 der Afghanistan-Reportage. Die Taliban kämpfen für die Frauen. Dieses Zitat habe ich gehört, ich gebe es hier einfach mal wieder. Und für mich die wesentliche Erkenntnis dieser Afghanistan-Reise ist das, was ich Ihnen vorhin schon gesagt habe. Und das ist mir eigentlich immer klarer geworden. Kultur ist entscheidend. Unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Kulturen. Und diese Kulturen, meine Damen und Herren, die muss man ernst nehmen. Und das machen wir nicht. Wir sind völlig narzisstisch verblendet. Wir glauben, ja, ja, die wollen dann unsere Regeln übernehmen. Und wenn wir sie hierher holen, dann passen die sich automatisch an. Und das ist mir in Afghanistan mit aller Drastik vor Augen geführt worden. Das ist ein Land mit einer ganz anderen Kultur. Und ich glaube, wir sollten den Afghanen ihre Kultur sich selber quasi entwickeln lassen. Und wir müssen da nicht mit der Brechstange und mit Bomben sie da auf irgendeinen Weg der Glückseligkeit führen wollen, was dann sowieso nicht funktioniert und ein unglaubliches Unheil angerichtet hat in diesem Staat. Umgekehrt sollten wir aber auch nicht die Kultur der Afghanen bei uns einführen. Das funktioniert nicht. Also das Ernstnehmen der Vielfalt der Kulturen, glaube ich, ist ein ganz dringendes Gebot der Stunde. Und das ist mir da in aller Handgreiflichkeit fast schon vor Augen geführt worden. Und das heißt ja nicht, dass man alles gut findet, was in Afghanistan läuft. Afghanistan ist in verschiedener Hinsicht für unsere Begriffe noch im Mittelalter, was bestimmte Regeln angeht. Ich sage das nicht als Wertung, das ist einfach eine Ungleichzeitigkeit gleichzeitiger Prozesse, die gleichzeitig stattfinden, aber irgendwie aus anderen Zeiten zu stammen scheinen. Aber ich warne auch da vor jeder Überheblichkeit, denn wann haben wir in der Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt? 1971. Durfte 1971 in der Schweiz eine Frau schon einen Arbeitsvertrag unterschreiben oder braucht es da noch die Unterschrift ihres Ehemannes? Also die Taliban waren gar nicht so fern, auch unserer Kultur nicht, wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückblenden. Ich will das noch einmal nicht einebnen. Ich will das auch gar nicht moralisch kommentieren. Ich sage nur, es sind unterschiedliche Kulturen und wir sollten diese Kulturen ernst nehmen. Lang lebe die Sterblichkeit. Peter Seewald, ganz herzlichen Dank dem Autor, dem Bestseller-Schriftsteller und großen, ja auch Papst Benedikt, Biografen und Ratzinger-Interviewer, dass er für uns diesen Aufsatz geschrieben hat, als Anlass seines neuen Buches. Er macht sich über den Longevity-Schwindel Gedanken und eben das Lob der Sterblichkeit, lang lebe die Sterblichkeit, ohne den Tod würde das Leben seinen Wert verlieren. Mehr Rechtswagen. Johannes Winkel, der Chef der Jungen Union, gilt als konservativer Hoffnungsträger in Deutschland. Und das ist interessant, was da der Holger Fuss bei uns schreibt. Auch aktuell natürlich vor dem Hintergrund, dass jetzt der Markus Söder von der CSU, er gibt sich ja auch quasi als Gralshüter des Konservativen, ist soeben als Parteichef da bestätigt worden. Weitere Themen, Europas Rendezvous mit seinen Irrtümern, mein Editorial in dieser Ausgabe. Afghanistan haben wir besprochen. Motor der Vernunft, die EU kippt das Verbrenner aus, Eingeständnis, dass da der Klimaschwindel übertrieben wurde, Philipp Gut. Dann Matthias Matussek, Mail von Matussek an Anna Planken und eine dezidiert argumentierende Abrechnung mit dem deutschen Journalismus. Härter formuliert, als ich als wohlwollender Schweizer das formulieren würde, aber es braucht da eben manchmal auch die Klarheit und wir sagen die Deutschen, die klare Kante, um bestimmte Dinge sichtbar zu machen. Jede Woche ein Lesegenuss, Matthias Matussek. JP Morgan, Jamie Dimon, der Chef dieser Großbank, einer der erfolgreichsten Banken ist der Gegenwart. Wir analysieren etwas seine Analyse zur wirtschaftlichen Situation der Europäischen Union. Das geht in die gleiche Richtung wie das Sicherheitspapier der Vereinigten Staaten von Amerika. Johannes Winkel, ja, ein konservativer Shootingstar in der Union, der sich da anschickt, an Gewicht zu gewinnen. Räuber im Maßanzug, eine ganz tragische Sache. Meine, Belgien ist ja immer wieder mal überrollt worden, nicht zuletzt von der deutschen Reichswehr im Ersten Weltkrieg unter Verletzung der Neutralität. Und jetzt sind die armen Belgier schon wieder im deutschen Schwitzkasten. Jetzt geht es darum, ihnen rauszuhebeln sozusagen, sie zu zwingen, die russischen Staatsgelder, die Staatsvermögen freizugeben. Das ist Geld, das dem russischen Volk gehört. Und jetzt behaupten sie in der EU, es sei völkerrechtskonform, wenn man das wegnimmt, wenn man das beschlagnahmt, um es der Ukraine zu geben, allem voran einmal mehr tragischerweise die Deutschen, die jetzt finanzpolitisch Belgien überrollen wollen. Einmal mehr wehren sich die Belgier. Sie sagen, das könnte nicht aus Russenfreundschaft. Sie sagen, wenn wir das freigeben, könnte das derartige Klagen geben, die den belgischen Staatsbankrott bedeuten würden, und es sei gegen das Völkerrecht, und sie halten sich ans Völkerrecht. Und wenn jetzt also Politiker kommen wie Merz oder die Christine Lagarde von der EZB und behaupten, es sei völkerrechtskonform, dann sehen sie auch hier diese salonfähige Verlogenheit, denn ausgerechnet die EU gibt sich ja im Ukraine-Krieg als besondere Wächterin des Völkerrechts, das sie aber anscheinend, ohne mit der Wimper zu zucken, auch zu zertrümmern bereit ist. Es ist die Wirtschaft Dummkopf, die Brandmauer fällt, wenn die Wirtschaft es will. Die Medien ahnen, dass es bald so weit ist. Unser Medienkolumnist Kurt Zimmermann. Wir schauen etwas die Israel-Politik und die Konflikte um die Israel-Politik in der MAGA-Bewegung an. Daniel Rieser hat das angeschaut und Urs Gehriger schreibt über die Propagandaschlacht der Drohnen. Wir nehmen da unter die Lupe eine niederländische Studie, die zum Schluss gekommen ist, dass diese den Russen zugeschriebenen Drohnen gar nicht russischer Herkunft waren, dass man es gar nicht sagen kann. Also einmal mehr eine Hysterie, man hat es ja geahnt. Europas Autobauer sind besser als es heißt, Totgesagte leben länger. Also hier ein Lichtblick durch unseren Autokorrespondenten David Schnapp. Immer mehr Homosexuelle wählen das Rassemblement National in Frankreich, auch interessant. Dann die Vietnamesen, die einen großen Anteil am deutschen Wirtschaftswunder haben, loben sich nicht, im Unterschied zu anderen Nationen, die in Deutschland dabei sind. Lust auf schönere, sichere Weihnachtsmärkte, ab nach Dubai, eine zeitgemäße Reportage von Silke Bender. Und wir blicken natürlich noch etwas auf die amerikanische Sicherheitsdoktrin, dann die große Afghanistan-Reportage und. Kulturteil, eine, wie ich meine, inspirierende weihnachtliche Auswahl von Lieblingslektüre. Prominente Autoren präsentieren ihr Weihnachtsbuch, ihr Buch des Jahres. Ich habe auch mitgemacht mit Wiedersehen mit Brightside von Evelyn Waugh. Das ist die volle Dosis. Nostalgie braucht es auch, um sich manchmal etwas, ja, auch davon zu träumen, von der Politik etwas aus diesen aktuellen Zusammenhängen herauszubewegen. Und in diesem Kontext genießen wir jetzt auch noch zum Schluss dieses wunderbare Landschaftsgemälde aus der Wirklichkeit im Hintergrund. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Heute hat die Vorschau etwas länger gedauert. Ja, ich war vermutlich selber inspiriert von dieser sehr, sehr schönen Kulisse. Da habe ich gar nicht aufgehört. Vielleicht hört mir gar niemand mehr zu jetzt. Für alle, die noch dabei sind, vielen herzlichen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent. Wir melden uns natürlich wieder zurück. Bleiben Sie auf unserem Kanal, bleiben Sie uns gewogen und abonnieren Sie die Weltwoche. Das ist das größte Weihnachtsgeschenk für Sie, für einen Ihrer Freunde, aber natürlich auch für mich als Verleger und Chefredaktor. Bis bald. Und jetzt geht es dann vielleicht noch etwas auf die Skipiste, eben um auch meine Knochen wieder auf ihre Geländegängigkeit hin zu prüfen. Mal sehen, ob ich dann ohne Ganzkörpergips am Montag das Daily moderieren kann. Machen Sie es gut.